Triggerwarnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gesteckt. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Ulm,
L. Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Ja, hallo Romina.
Hallo Elle.
Schön, dass wir uns hier hören und sehen.
Das ist ja heute eine richtig besondere Aufnahme bei uns beiden. Das ist Premiere für uns zwei.
Genau, das erste Mal ohne Shen, ohne Aufsicht. Nein, so gravierend ist es nicht, aber es fühlt sich, wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe, super vertraut an, als ob wir das schon öfter gemacht haben, auch bei unserer ersten gemeinsamen Folge zu dritt. Also ich habe mich riesig gefreut, obwohl das ja heute schon wieder so ein Thema ist, wo ich dir sagen muss, das wird schon ein bisschen schwitzig für mich. Wie ist es dir?
Vielleicht mal für, also kleine Background-Geschichte für die, die zuhören. Also ich habe eine Geschichte mitgebracht, die hatte ich auch letztes Mal schon mitgebracht für Shannon. Da musste sie dann quasi erraten, um wen und um was es geht. Leider hat meine Aufnahme aber so reingekackt, dass wir das jetzt heute neu aufnehmen, aber dieses Mal mit Romina. Romina weiß auch, um wen es geht, aber vielleicht wollen wir das beide ja trotzdem geheim halten für die, die zuhören. Was hältst denn du davon, dass ich das einfach erzähle und dann kommt das irgendwann im Laufe der Folge raus, um wen es sich handelt und um was für einen Fall es sich dreht.
Ja, lass uns das mal machen. Das ist ja heutzutage nicht mehr so einfach herauszufinden, wer die ganzen Dinge getan haben soll, getan hat. Und die Auswahl ist ja leider, auch wenn Sichtbarkeit ein großes Thema ist, immer, immer größer geworden in den letzten Jahren. Ich bin gespannt. Also ja, ich weiß, worum es geht. Ich bin aber auch ich habe nostalgische Sympathie für diesen Menschen, bevor ich die Dokumentation bei Netflix angefangen habe zu schauen, besessen. Ansonsten bin ich randinformiert, weil ich sehr oft weggesehen habe, muss ich zugeben. Aus diesem nostalgischen Hintergrund bei mir, ja.
Ja, aber voll stark, dass du das auch so offen sagst, weil ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Lass es jetzt Rammstein sein oder XY. Dass man da vielleicht doch noch mal ein bisschen eher wegguckt, obwohl man weiß, die Person hat schon Kacke gebaut, bisschen viel.
Ja, darfst du denn für unsere ZuhörerInnen irgendwo ein bisschen preisgeben, wie du in die Geschichte hineingegangen bist und wie du dich gefühlt hast, als du angefangen hast oder beziehungsweise auch wusstest, alles klar, dieses Thema werden wir mal hier ansprechen und auch diese Person?
Ja, ich muss sagen, ich habe mit dieser Person eigentlich den ersten, also klar, es gibt diesen einen Song, den alles und jede Person auf dieser Welt höchstwahrscheinlich mindestens einmal gehört hat, die irgendwie einen Zugang zu Radio, Musik etc. hat. Und klar, damit bin ich auch groß geworden. Ich habe aber diesen Song nicht mit einer Person verbunden, sondern einfach diesen Song mit Radio verbunden, als ich groß geworden bin. Und den Song kennt man halt einfach. Deswegen war mein erster Berührungspunkt, als ich von dieser Person gehört habe, tatsächlich in diesem Kontext, also in diesem Vergewaltigungs- und psychische Gewalt- und häusliche Gewalt-Kontext. Dementsprechend habe ich auch nicht so viele nostalgische Gefühle. Ich dachte mir nur so, Tigger, du hast da echt einen krassen Song rausgebracht. Bei mir war von Anfang an, der Fall ist einfach so krass groß und wie lange er das auch durchgezogen hat, dass mich das einfach auf eine ganz perfide Art und Weise fasziniert hat, wie lange er das so durchziehen konnte. Aber bevor wir jetzt so lange darüber sprechen, würde ich sagen, fange ich einfach mal mit der Geschichtsstunde an und du krätschst einfach immer wieder rein. würde ich sagen. Oder ich stelle eine Frage und dann kannst du drauf reagieren.
Alles klar. Das heißt, ich bin heute tatsächlich in dieser Folge mit dir, um reagieren zu dürfen und genau. auch mal meinen Senf dazu zu geben.
Genau, der ist sehr gewünscht, dein Senf.
Alles
heute.
Klar. Ich bin mal gespannt, welche Perspektiven ich uns heute schenken darf. Dann legen wir mal los.
Also es handelt sich hier um eine Person, männlich, die in den späten 60er Jahren geboren wurde, in eine Welt, die von Anfang an wenig Chancen für ihn bot. Er ist in sehr viel Armut aufgewachsen, die von ganz viel Gewalt geprägt wurde. Und seine Kindheit war wirklich alles andere als leicht. Ja, doch schon sehr früh hat er so eine Gabe für sich entdeckt, die ihn von anderen unterschied, und das war die Musik. Und bereits als kleiner Junge hat er angefangen, eigene Melodien zu komponieren, inspiriert von den Klängen, die er im Radio hörte. Und ja, wie es halt so ist, in der Schule war es jetzt kein herausragender Schüler, aber wenn es um Musik ging, da war er in seinem Element. Er spielte in der Schulband, schrieb Lieder und träumte davon, eines Tages ein berühmter Musiker zu werden. Und ja, das hat nicht so lange gedauert, bis seine außergewöhnliche Stimme und sein musikalisches Talent auch außerhalb der Schule bemerkt worden ist. Sein erster Durchbruch kam, als er bei einem Talentwettbewerb in seiner Heimatstadt auftrat. Und die Jury und das Publikum, die waren einfach so begeistert von seiner Performance, dass noch am selben Abend die ganze Stadt über dieses junge Talent gesprochen hat und dass er es vielleicht schaffen könnte, die Welt zu erobern. Und ja, mit jedem neuen Hit, mit jedem ausverkauften Konzert wuchs sein Einfluss. Die Menschen in seinem Umfeld sahen ihn als untastbar an und er war nicht nur ein Musiker, er war ein Star, ein Idol, jemand, der für viele Menschen, besonders junge Frauen, eine Art, ja, Messias-Figur darstellte. Und was ihn auch sehr abgehoben hat von anderen Kunstschaffenden oder von anderen Musikern, dass er es wirklich geliebt hat, mit seinen Fans zu interagieren. Also er ist auch in Malls gegangen, weil er wusste, es sind viele Menschen und er hat es total gemocht, wirklich mit diesen Menschen Bildern zu machen und war einfach ganz, ganz nah an seinen Fans dran, was ja echt sehr selten ist. Also ich weiß nicht, dass, wenn du dir mal so MusikerInnen anschaust, die sind da eher immer mit Scheuklappen auf, Hand vorm Gesicht, Paparazzi, nee, keine Lust, kein Bock auf Fans. Und das hat ihn schon sehr, sehr besonders gemacht. Wie siehst denn du das?
Also ich kann mich auch selber an Bilder erinnern, die überhaupt in diesem Zeitalter ja auch so zur Verfügung standen, ne? Weil wir hatten zumindest zu der Zeit, so wie ich mich erinnern kann, ja auch gar nicht so diese digitalen Möglichkeiten. Das ist ja auch eine große Rolle, die es spielt, die auch ein Faktor dafür sein kann, zu sagen, entweder aus Leidenschaft oder eigenem Interesse so mit den Menschen in Kontakt zu kommen, diesen 1-zu-1-Kontakt, oder das natürlich auch für Marketingzwecke zu nutzen. Ich weiß nicht, inwiefern sich das vermischen durfte mit dem absehbaren Strafmaß, was ja irgendwann dann auch folgt oder gleichzeitig parallel lief. Aber es hat Geschmäckle, sag ich gerne. Weil egal, wie groß meine Sympathie da ist und ich mich gerne daran erinnere an solche Bilder, es ist sofort ein Schleier darüber, dass ich mir so denke, ja, das war ein Touch zu viel. Also irgendwie durfte der bzw. die Person überhaupt so diesen Kontakt halten. Ja, hätte man da schon präventiv agieren können, so aus dem Musikbusiness, aber das sind so meine Gedanken dazu.
Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Wobei man aber auch sagen muss, das war noch so zu einer Zeit, wo wirklich fast gar nichts durchgesickert ist von seinen Taten.
Ne.
Wo er das noch gut verschleiern konnte. Und ich glaube, wenn man das so von außen gesehen hat, ey, XY, der große Star ist jetzt in der und der Mall, komm, wir gehen da hin. Weil klar, weißt du, als junges Mädel oder als Fan, da denkst du, ey, ich habe schon so oft irgendwie mitbekommen, dass er so offen und cool ist gegenüber Fans. Und er hat auch immer zu Familien ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut, also auch zu den Eltern. Und das ist auch schon so ein springender Punkt. Er hat junge Mädels ins Studio einzuladen. Und er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon echt große Erfolge in seiner Musiklaufbahn gehabt und hat die eingeladen, die oft minderjährig waren, und meinte halt, ey, ich verspreche euch, dass ihr berühmt werdet und kommen ins Studio etc. pp. Und er hat dann auch mit den Eltern ein gutes Verhältnis aufgebaut, sodass die Eltern sich auch dachten, ey, das ist ja der große Star und der ist auch noch so nett und so zuvorkommt, dass der unsere Tochter groß rausbringen möchte. Natürlich vertrauen wir dem. Und da ging das dann auch schon los mit Machtspielchen, Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind und ganz, ganz viel Manipulation.
Och.
Ja.
Wie fühlst du dich denn damit, wenn du das alles so gerade sagst auch? Wenn ich das fragen darf.
Ja, das hört sich so ausgelutscht für mich mittlerweile schon an, weil das so oft ist. Immer dieses blöde Machtgefälle und dieser eine Mann, der irgendwie erfolgreich ist und das einfach ausnutzt und dann junge Mädels ins Studio einlädt, denen was verspricht. Also es ist so wirklich einmal das Vergewaltigungsmachtspiel Bingo einmal abgearbeitet.
Ja, so ein Starterpaket gefühlt, ne?
Ganz genau.
Ja, traurigerweise.
Ja, aber im Jahr 1994, da sind die Menschen ein bisschen stutzig geworden. Denn, also es war das erste Mal, wo man so ein bisschen hinterfragt hat, was das denn eigentlich für ein Dude ist. Denn er hat einen aufstrebenden Star supported. Und ich glaube, wir können diesen aufstrebenden Star mit einer jungen Rihanna vergleichen oder vielleicht auch mit einer jetzigen Taya vom Look, von der Musik her. Sie war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie ihn kennengelernt hat. Und er war damals, wie gesagt, ein etablierter Künstler und Produzent, hat große Erfolge gefeiert. Und sie war jung, talentiert und bereit, ihre Träume zu verwirklichen. Doch was als vielversprechende Mentorenbeziehung begonnen hat, entwickelte sich schnell zu was Unheilvollem. Er hat angefangen, mit ihr an einem Debütalbum zu arbeiten. Das heißt Age Ain't Nothing But a Number. Was ja auch schon ein bisschen weird ist, weil sie ist 15. Er war zu dem Zeitpunkt 27 oder 28. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber größerer Altersunterschied. Ja, also es ist ein Titel, der im Nachhinein eine beunruhigende Vorahnung der Ereignisse war. Und ja, er übernahm die Rolle ihres Produzenten und Mentors und schnell wurde ihre Beziehung enger, also viel, viel enger, als sie eigentlich hätte sein dürfen. Irgendwann gab es dann ein Gerücht, dass die beiden auch geheiratet hätten und dass man ihr Alter gefälscht hätte. Also auf diesen Papieren, die da geleakt worden sind, steht drauf, dass sie 18 ist, obwohl sie zu dem Zeitpunkt 15 war. Das heißt, die haben wirklich geheiratet gehabt und als das aber dann an die Öffentlichkeit kam, haben die beiden die Ehe annulliert. Und ob das jetzt wirklich auf Gegenseitigkeit beruht hat, wie viel Zwang, wie viel Manipulation dahinter gesteckt hat, das weiß man nicht, weil sie sich dazu nie wirklich geäußert hat. Aber ja, da sind die Medien zum ersten Mal drauf aufmerksam geworden, weil sie war berühmt, er war berühmt. Und das war einfach komisch, dass die beiden geheiratet hatten. Wie findest du das?
Ja, 1994 war ich 6 Jahre alt. Und die weiblich gelesene Person und überhaupt auch alles, was da so um sie herum passiert ist, ist einer meiner, also ich kann echt wenig auswendig, aber ihre Texte schon und muss zugeben, dass ich da auch lange nicht reingehört habe, auch wenn es ein paar Banger gibt, die immer mal wieder auch auf Partys gespielt werden. Tut aber trotzdem jedes Mal weh, nicht nur, weil ich sagen darf, dass sie leider nicht mehr unter uns ist. Und mit der, ja, in Anbetracht einfach auch, in welchem Alter sie war und in welchem Alter ich mich in diesem Bezug auch fühlen darf. Also ich versuche das so ein bisschen aus meiner Perspektive zu sehen. Wie habe ich mich mit 15, 16 gefühlt? Und die Tatsache, dass ich selber weiß, was es bedeutet, wenn eine Person dir sagt, du kannst alles sein und alles mit mir und ich beschütze dich und überhaupt, das triggert mich schon, gebe ich gerne zu. Also ich habe in solchen Momenten, so wie wir gerade darüber sprechen, dann auch immer schwitzige Hände. Und es ist aber für mich einfacher, die Personen, die diese Straftaten und auch dieses vermeintliche Versprechen erpressen, unterdrücken und alles, was zum Machtgefälle wahrscheinlich damals schon dazugehört hat, besser auch von meiner Vermissung und von dieser Art, wie beim Traumabonding, auch bei einem Straftäter, mich so auch von der Person und von diesem Künstler zu lösen. Weil ich ja zu Anfang sagte, boah, das wird bestimmt schwer und schwitzig heute, aber ich merke einfach auch da sehr schnell, ja, ein jugendlicher Mensch, also sie ist einfach in der Situation wahrscheinlich sehr oft, wie wir auch aus dem kindesmissbräuchlichen Situationen kennen, nicht in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt richtig, was ich mache oder ist das falsch, was ich mache, ohne dafür sie jetzt eine Stimme für sie einsetzen zu wollen, aber ich glaube, das müssen wir, weil wir uns in so einem Alter oft vielleicht schon sehr erwachsen fühlen und auch was Tolles sein wollen und dieses typische, ich mache tolle Fotos von dir, lass uns verabreden und dann wird's gar kein Fotoshooting. Also diese Geschichten, wie du vorhin auch schon gesagt hast, fühlen sich immer wiederkehrend an und ja, die Texte habe ich auch schon lange nicht mehr gesungen und geben mir gerade auf jeden Fall Sad Vibes, so dass ich das jetzt nicht so prickelnd finde, alles im Nachhinein, ja.
Ja, absolut. Ich finde es auch voll wichtig, dass du das auch mal so angesprochen hast, explizit, weil, wie du gesagt hast, wir kennen das alle, wir haben uns super erwachsen gefühlt, was ja auch stimmt, man ist auf jeden Fall erwachsener als davor, aber man checkt vielleicht noch nicht ganz, was das alles, also was eigentlich gerade auch alles passiert, weil auch alles einfach super viel ist in der Zeit. Ja. Ja, und man fühlt sich so verloren und wenn dann noch eine Person kommt, die einem genau das verspricht, dieses Verlorene wegzunehmen, natürlich stürzt du dich auch so ein bisschen in die Arme in dem Alter. Ja, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall das Erste, wo die Öffentlichkeit ein bisschen Wind von bekommen hat, von dieser Geschichte, weil eben beide sehr stark in der Öffentlichkeit standen. Und trotzdem hat er einfach weitergemacht. Trotzdem hat er einfach weitergemacht mit seiner Musik. Und hat auch erst ein paar Jahre später wirklich seinen Banger rausgebracht. Und ich glaube, das ist auch eine gute Stelle, um uns zu sagen, um wen es geht. Es geht um R. Kelly mit I Believe I Can Fly. Er hat dafür 3 Grammys bekommen und hat wirklich einen Riesenerfolg gehabt. Und hier muss man an der Stelle auch ein bisschen I Believe I Can Fly mal in den Vordergrund schieben. Weil I Believe I Can Fly, das war ein Song, wo er auch, glaube ich, Gospel-Elemente mit eingebracht hat. Wo er, glaube ich, auch in der Kirche steht. Es war ein Song, der wirklich sehr, ey, ich gebe euch Hoffnung, ich bin R. Kelly, ich habe diese tolle Stimme, ich habe diesen harten Weg hinter mir und ich stehe hier jetzt, auch gerade dieses Musikvideo, das passt ja wirklich wie Arsch auf Eimer zu diesem Songtitel. Und ich glaube, alle haben auch direkt bei I Believe I Can Fly den Song im Kopf. Also man hört ihn einfach instant, weil man ihn so oft gehört hat. Und der bedeutet ganz vielen Menschen ganz, ganz arg viel. Und ganz viele sind mit diesem Song aufgewachsen und vor allem im positiven Sinne. Weil der Song einfach ganz viel Positives in einem auslöst, einem Mut und Hoffnung gibt und was Schönes transportiert. Und das hat sich natürlich auch auf sein Image übertragen. Man hat R. Kelly als I Believe I Can Fly im Kopf und auch so assoziiert, was ihm bei seinem Tathergang sehr in die Karten gespielt hat.
Du hast vorhin angesprochen, dass er sich ja auch, ich weiß nicht, ob er es direkt gemacht hat, aber dass man ihn so als Messias angesehen hat. Und es sind ja auch alles so narzisstische Vibes, die rüberkommen, die einfach so wie Arsch auf Eimer passen, ohne ihn vorzuverurteilen und ohne da jetzt selber so irgendwie zu sagen, ja, das ist ein Narzisst, darum geht's hier gar nicht. Wir wollen das ja nicht inflationär nutzen, aber wir sprechen ja hier im Raum Gefährtinnen darüber, dass es halt auch Strukturen gibt, die sich anbahnen und auch da ist wieder so der Punkt mit dem gleichnamigen Film Space Jam, der ja parallel rauskam, das haben wir vorhin schon erwähnt, haben wir aber mal eben kurz hier rausradiert, weil ich ja noch nicht so viel verraten wollte. Ich kann mich super gut an diese Szenen und auch an das Video erinnern bis heute, also als du das gerade alles auferzählt hast, sind diese Bilder in mir aufgeploppt, auch dass die dann da weiß gekleidet sind und diese Reinheit und Unschuld ausgestrahlt werden soll. Ich bin mal so ehrlich und sage, ich kann das zum Teil sogar verstehen, aufgrund der des Wesens von ihm, dass da so ein Drang auch war, sich nach außen hin so zu geben. Und es kann ja tatsächlich sein, dass solche Menschen Phasen haben, wo sie denken, sie haben ihre Sünden ausgewaschen oder sich reingewaschen und jetzt geht's wieder los. Und es fühlte sich alles so ein bisschen wie ein Neuanfang an, wenn ich ehrlich sein darf. Dieses, ja, jeder hat seine Jugend und man macht auch mal was falsch und dann sterben auch Menschen leider und die sind dann nicht mehr da. Und sobald ein Mensch stirbt, stirbt ja auch ein Teil von dir. Und ich will nicht explizit nur von, weil wir auch R. Kelly schon gesprochen, benannt haben, von Aaliyah sprechen. Aber es gibt auch andere Menschen, die in seinem Leben gegangen sind. Und ich glaube, das hat alles ganz viel mit ihm gemacht. Traurig ist aber immer noch, wir haben immer noch in einer Zeit gelebt, wo die Sichtbarkeit, gerade in Bezug auf so sozialkritische Themen und auch in Bezug auf Stars, immer noch so ein bisschen in so einem Rahmen war, den man ein bisschen bestimmen konnte. Es gab nicht Aktivismusgruppen, die jetzt vielleicht im Hintergrund digital bei Instagram oder was auch immer schon recherchieren konnten, um so ein bisschen Dreck vor die Tür zu kehren, dass er den mal selber wegkehrt. Sondern wir waren immer noch an einem Punkt, wo wir darauf angewiesen waren, dass halt der Fernseher angemacht wird und er gezeigt wird, das Radio angemacht wird oder halt CDs gepresst werden. CDs gab's schon, ne? Ja, doch. So, und wir hatten einfach nicht die Möglichkeit, so diese Reinheit und die Moral zu prüfen. Die war ja im Video. Ja, da wussten wir jetzt genau. Offensichtlich war alles gut, ne? Deswegen blendet das unfassbar.
Genau, aber ich finde, du hast da gerade auch wieder einen richtig guten Punkt angesprochen. Oder ich fand gerade den Ansatz sehr spannend, als du meintest, vielleicht wollte er auch aktiv das so reinwaschen. Aber parallel zu seinem krassen Erfolg hat er schon angefangen, eine Villa anzumieten oder zu kaufen. Nagel mich da nicht fest, das weiß ich nicht. Er hatte auf jeden Fall eine Villa, wo er im Schnitt 5 Frauen hatte, die nur dann sprechen durften, wenn er es erlaubt hat, die nur dann essen durften, wenn er es erlaubt hat. Die durften nicht miteinander sprechen. Und er hat es geschafft, dass all diese Frauen den Kontakt zu ihren Eltern, Familie und Freunde komplett abgebrochen hatten, dass die Liebsten von diesen Frauen nicht wussten, wo diese Frauen sind. So krass hat er angefangen zu manipulieren, einfach nur mit diesem großen Versprechen, ich mach dich berühmt, du bist meine eine. Und er hat wirklich, das muss man ja ganz klar sagen, er hat wirklich dieses Image verwendet, um diese Frauen systematisch zu manipulieren, vergewaltigen und zu verletzen, seelisch wie auch körperlich. Und ich finde das mit dieser Villa ist natürlich so absurd und auch so krankhaft, weil da hat er wirklich angefangen, mit seiner Macht zu spielen. Keine Fucks gegeben. So. Also stell dir vor, da kommt ein Typ in eine Villa rein, wo du halt wohnst und sagt, du darfst jetzt noch nicht reden.
Also ich habe das in einem Artikel auch gelesen, das, was du gerade alles gesagt hast. Und als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich so gedacht, ja krass, in der Zeit war ich schon für einen Podcast hier aktiv. Ich musste leider solche Geschichten auch von Betroffenen sexualisierter Gewalt und organisierter Kult-Organisationsgewalt mir anhören. Dem kommt es super gleich. Also es hört sich an wie ein Kult. Also dieses die Regeln und einer sagt da alles und alle anderen nicht. Auch da ist wieder so der Punkt, weil bei mir schaltet sich mein Kopf sofort in Lösungen um. Wo gibt's denn Lösungen? Wo hätte es vielleicht Lösungen für diese Person geben können? Also die erste Lösung ist natürlich immer, dass die Person, die das ausführt an Gewalt, nicht ausführt, aber sie führt das halt nur mal aus. Unter dem Deckmantel alles nach außen ist gerade super erfolgreich, deswegen sieht man den Schatten des Lichtes nicht. Aber dieser Schatten war ja nun mal irgendwo da und keinen Zugang zu Telefonen zu haben, mit keinen sprechen zu dürfen und auch da das Internet noch nicht. Ich glaube, das gab es so noch nicht, auch noch nicht.
Das also es war auf jeden Fall noch nicht
und wenn, fast zugänglich. Dann hätte er wahrscheinlich dafür gesorgt, dass da keiner irgendwie ein iPhone oder so besitzen darf. Ne? Also es gibt ja echt viele Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wo wir vielleicht noch nicht mal ansatzweise dran denken können, weil es so grausam ist. Aber ja, es war leider ein kein goldener Käfig, würde ich sagen. Ne? Also es ist auch fast makaber, das so noch irgendwo verschönern zu wollen. Aber es war kein goldener Käfig, sondern es war organisierte, sexualisierte Gewalt.
Absolut. Ja, aber es hat dann auch nicht mehr super lange gebraucht. Also wir sind jetzt in den 2000er Jahren, wo die ersten schwerwiegenden Vorwürfe gegen R. Kelly ans Licht gekommen sind. 2002 wurde er wegen Kinderpornografie angeklagt, nachdem ein Video aufgetaucht war, das ihn dabei zeigte, wie er eine minderjährige Frau sexuell missbrauchte und auch auf sie uriniert hat in diesem Video. Und ja, das Video sorgte natürlich für einen Riesenskandal, der die Öffentlichkeit schockierte. Das ist auch überall rumgegangen zu dem Zeitpunkt und das eben in der Zeit, wo wir kein Social Media hatten. Da wurden Kassetten gedruckt und kopiert und verteilt etc. Und trotz erdrückender Beweise dauerte es immer noch Jahre, bis der Fall vor Gericht kam. Im Jahr 2008, nach jahrelangen Verzögerungen und gerichtlichen Auseinandersetzungen, wurde der Fall schließlich vor Gericht verhandelt. Doch die Jury sprach R. Kelly in allen Anklagepunkten frei. Die Entscheidung war natürlich ein super schwerer Schlag für die Opfer, die gehofft hatten, dass die Gerechtigkeit endlich siegen würde. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm auch vorgeworfen, das Opfer unter Druck gesetzt zu haben, damit sie nicht in dem Prozess aussagt. Und in einem neuen Prozess, der erst Jahre später war, hatte die mittlerweile volljährige Frau aber bestätigt, dass sie die Person in dem Video ist. Und das war 2011. Und aufgrund dessen gab es dann auch eine Dokumentarserie, von der du vorhin auch gesprochen hast, Surviving R. Kelly, die ausgestrahlt worden ist. Das war im Jahr 2019. Und die Serie brachte ganz, ganz viele Geschichten von Frauen ans Licht, die über Jahrzehnte hinweg unter R. Kellys Kontrolle gelitten hatten. Die öffentliche Meinung begann sich zu ändern und es wurde deutlich, dass die Justiz dieses Mal handeln musste. Um das nur mal kurz ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben hier 30 Jahre, wo R. Kelly die Möglichkeit hatte und die auch ausgenutzt hat, um Frauen systematisch zu vergewaltigen. Und man hätte es schon knapp 20 Jahre davor beenden können und hat es nicht getan. Erst 2019 ging das richtig los. Und klar, er war auch vor Gericht, aber er konnte in der ganzen Zeit immer noch weitermachen. Wie geht's dir so damit? Weil man hätte das ja auch schon früher beenden können.
Ja, aber das ist ja genau das, was wir auch schon in den zwei Punkten vorher hatten. Also ich finde, dieser technische Hintergrund, weil ja auch um 2000, Millennium herum, mit Internet quasi ein bisschen salonfähiger gemacht worden ist, weil nur weil es das Internet gab, hieß es ja noch nicht, dass wir Social Media hatten. Und auch im Anfang der 2000er gab es dieses Social Media, so wie wir es heute nutzen, ja nun mal auch noch. Ich verstehe aufgrund der Machenschaften, wie man Verbrechen verstecken kann, dass man sowas echt über einen langen, langen Zeitraum irgendwie verdeckt halten kann. Ich verstehe auch, dass es vielleicht so lange gedauert hat, weil ich spreche mal für uns, wir Betroffenen sexualisierter Gewalt wissen, wie es sich anfühlt, überhaupt sein Schweigen zu brechen und ob man überhaupt in der Lage ist, in seinem Leben schafft, darüber zu sprechen und ob man es schaffen muss. Weil das ist auch gerade so ein Punkt bei mir in Bezug auf sexualisierte Gewalt in der Kindheit und wir sprechen ja von Kindesmissbrauch, auch im Fall R. Kelly. Das sind so lange Prozesse, die wir selber mit durchmachen und gehen wir mal nur auf Alia wieder zurück. Die hat ja so einen großen Wunsch gehabt, ihre Leidenschaft, das, was sie gut fühlen lässt und wahrscheinlich auch repariert zwischendurch, die Musik zu singen und sich auszudrücken, hat sie so in den Mittelpunkt selber gestellt, weil es vielleicht noch das Einzige war, auch wo sie sich so dranhängen kann. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, es gibt ja Menschen, und deswegen ist R. Kelly wahrscheinlich nicht der einzige Mensch, der damit zu tun hat mit diesem Fall. Es gibt ja Menschen, die um diese Menschen herum waren. Ob es das Haus war, was er gemietet hat, wo junge Mädchen drin waren, oder sag ich mal, die Sternschnuppen, die er ins Universum schicken wollte, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Man hatte Produzenten, man hatte Make-up-Artisten, man hat, wenn man keine Familie und Freunde mehr hatte, weil die komplett isoliert worden sind, solche Menschen, das kann man sich schwer vorstellen, aber es funktioniert. Also wenn du ständig damit beschäftigt bist, erfolgreich sein zu wollen oder erfolgreich sein zu müssen, dann werden die Menschen, die dir das antun, dafür sorgen, dass du beschäftigt bist und dich gar nicht mit dir selber beschäftigst. Das ist so. Ich kann nur von mir aus so sprechen und ohne diesen Erfolg jemals gehabt zu haben und auch haben zu wollen, aus meiner Perspektive, wirst du in ein Hamsterrad reingesteckt wahrscheinlich und dann passieren diese Dinge und schwupp sind 5 bis 7 Jahre um und schwupp sind wieder 2, 3 Jahre um und dann war da noch eine Tour und dann war da noch ein Konzert und die Mädchen im Haus sind schon längst vergessen und die werden auch von den anderen Mädchen, die vielleicht auch in anderen Häusern sind, überhaupt gar nicht benannt. Also ich kann irgendwo nachvollziehen, dass das so lange gedauert hat. Aber ich muss auch sagen, dafür verantwortlich sind ja die, die aktiv weggeschaut haben. Die, die sich damit auch verantworten müssen.
Die es auch aktiv vertuscht haben.
Ganz also, genau.
Es ist ja auch mittlerweile, oder es ist auch schon länger bekannt, dass das ganz viele außenrum wussten. Sei es der Manager, sei es der Assistent oder auch andere Mitarbeiter, die auch, also das, um das auch alles zu organisieren. Also alleine so ein Haus zu organisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein R. Kelly mal kurz zu Walmart fährt und ein paar Gemüsesachen und sowas einkauft für die Mädels im Haus. Das hat nicht er gemacht. Das haben andere gemacht, die von ihm angestellt waren. Und gleichzeitig ist aber, was das, glaube ich, auch alles so kompliziert macht, wenn man da drin steckt, Caddy hat Geld bedeutet. Jetzt als Manager zu sagen, ich verpfeife den, obwohl ich weiß, dass er hier eine 12-Jährige filmt und auf sie uriniert und sie vergewaltigt etc., also wenn der weg ist, dann verdiene ich kein Geld. Also das sind ja auch alle abhängig von seinem künstlerischen Erfolg gewesen und haben deswegen auch unter anderem aktiv weggeschaut und ihm auch geholfen, das zu vertuschen. Genau, also der Manager Daryl McDavid, das ist ein ehemaliger Geschäftspartner und Manager, wurde zusammen mit Kelly und einem weiteren Mitangeklagten wegen der Manipulation von Beweisen und Zeugen im Zusammenhang mit Kellys Anklage wegen Kinderpornografie angeklagt. McDavid wurde beschuldigt, an der Vertuschung von Beweisen und der Einschüchterung von Zeugen beteiligt gewesen zu sein, um Kelly vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen. 2022 wurde er jedoch in einem Gerichtsverfahren von allen Anklagepunkten Der Assistent Milton June Brown, ein weiterer langjähriger Mitarbeiter von R. Kelly, wurde ebenfalls in dem Fall angeklagt, der 2022 in Chicago verhandelt wurde. Brown wurde vorgeworfen, in die kriminellen Machenschaften von Kelly involviert gewesen zu sein, darunter die Zerstörung von Beweisen und die Bezahlung von Zeugen, um ihre Aussagen zu ändern. Brown wurde ähnlich wie McDavid von den Anklagepunkten. Genau. Ja, und andere Mitarbeiter, es gibt Hinweise darauf, dass andere Mitarbeiter von Kelly, darunter Sicherheitsleute, Tourmanager und Assistenten, möglicherweise ebenfalls in verschiedene Aspekte seines kriminellen Verhaltens verwickelt waren. Und einige von ihnen sollen bei der Organisation und Durchführung der Misshandlungen geholfen oder diese zumindest geduldet haben. Allerdings wurden viele dieser Personen strafrechtlich verfolgt, oft aufgrund mangelnder direkter Beweise oder weil sie bereit waren, gegen Kelly auszusagen.
Ja, die Bereitschaft, gegen Kelly auszusagen, das hängt mir gerade noch wie ein Jingle im Ohr. Weil es auch so ein Punkt ist, ich weiß nicht, wie es dir damit so geht. Was kostet mich halt meine Freiheit? Was kostet mich mein moralisches Ansehen? Was kostet mich mein innerer Frieden und was kostet mich grundsätzlich mein schlechtes Gewissen, frage ich mich dann da, ne? Und Geld macht Strukturen. Strukturen, die schon vorher da waren, weil R. Kelly wahrscheinlich, er ist ja auch älter geworden und konnte lange damit irgendwie seine Machenschaften durchziehen, aber da gab es ja auch schon vorher welche, die eventuell ähnliche Ideen hatten, die aber vorher nicht an die Welt gekommen sind. Ich will hier keinen Exkurs zu so, wie sagt man dazu, wenn sowas rauskommt, wo vorher die Geschichte erzählt wird in so Filme. Weiß ich nicht. Prequel. So ein Prequel möchte ich jetzt nicht daraus machen mit dir, wobei das auch nochmal recht interessant wäre, weil es auch da Geschichten gibt, die noch Zweige nach außen wachsen lassen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, weil ich ja gerne davon spreche, dass wir, sag ich mal, hier bei Gefährtinnen keine Täterpornografie stattfinden lassen wollen. Aber wir sprechen ja hier nicht davon, dass wir jemanden total toll finden, dass total traurig ist, dass der dumme Sachen gemacht hat, sondern wir sprechen davon, dass es Strukturen gibt, die schon immer da waren und die halt zu diesem Zeitpunkt in den Jahren, wo er war, funktioniert haben. Und in Amerika ist das so mit der Justiz nochmal eine andere Geschichte, würde ich behaupten. Wir haben auch wenn bei mir nicht alles richtig gelaufen ist und viel zu viel falsch läuft, ein stabilisiertes juristisches System. Und in Amerika gibt's Dinge, die einfach noch mal ein bisschen öffentlicher und frei verfügbarer sind, auch schon zum damaligen Zeitpunkt. Also da werden Gerichtsprozesse im Fernsehen übertragen wie eine Talkrunde im NDR, wo es auch mal ums Eingemachte geht. Und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, wie da die Möglichkeiten waren, sich überhaupt der ganzen Geschichte zu entziehen. Und um darauf zurückzukommen, gegen R. Kelly auszusprechen, hat mit Sicherheit damit zu tun gehabt, danach ein anderes Leben führen zu müssen. Aber wir haben ja schon die Dokumentation angesprochen und warum das dann überhaupt Sichtbarkeit bekommen hat. Sobald sich andere Stars und Sternchen, die ähnliche Labels oder Label überhaupt hatten, bereit erklären, nehmen die natürlich auch die Rolle ein, so wie wir das hier im Podcast versuchen. Wir versuchen, die Stimme für andere zu sein. Und ob du ein Ally bist und sagst, mir ist das selber nicht passiert, aber ich unterstütze diese marginalisierte Gruppe oder was auch immer da in der Welt passiert. Ich kann mich daran erinnern, als ich die Netflix-Doku gesehen habe und John Legend gesprochen hat, dass es mir nicht nur eiskalt den Rücken wie ein Schauer runtergelaufen ist, sondern dass ich auch geweint habe, weil ich mir noch mehr darüber bewusst geworden bin, wie lange auch ich weggeguckt habe und dass ich überhaupt jetzt erst so die Möglichkeit ergriffen habe, für mich so dahin zu sehen. Und Geld und Macht sind mit Sicherheit ein Punkt, warum gewisse Prozesse so laufen, wie sie laufen, auch heute noch bei uns. Aber ich weiß nicht, ich glaube, jetzt leben wir halt gerade so im Puls der Zeit, wo er es zu spüren bekommt, wo auch die Person, die diese Taten ausgeführt hat, zumindest die, die vor Gericht auch ausgesprochen worden sind, Taten gewesen zu sein, halt wirklich so ein bisschen auch ihre Gerechtigkeit zumindest in der Gesellschaft finden dürfen.
Ja, er hat 30 Jahre bekommen und der wird vielleicht im Gefängnis sterben. Vielleicht kommt er noch raus und hat ein paar gute Jahre. Ich glaube, der wird irgendwas mit 80 sein oder so, wenn er rauskommt. Aber ja, was ich irgendwie ganz, das hört sich so dumm an, das zu sagen, aber was ich irgendwie ganz schön finde an der Geschichte ist, auch wenn das sehr spät passiert ist, dass irgendwann den Frauen geglaubt worden ist. Und das finde ich irgendwie so, das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung. Und dass er, also auch auf Spotify, wenn du ihn da eingibst, wird er komplett gedrosselt. Also also seine Musik wird auch nicht mehr so zugänglich gemacht von den Plattformen. Und ja, weil man einfach den Frauen glaubt und hinter den Frauen stehen will. Und das fand ich, klar, es ist viel zu spät passiert, aber mir persönlich gibt das so ein bisschen Mut. Auch die ganzen Frauen, die sich dann getraut haben, nach und nach darüber zu sprechen, weil die eine Frau aufgestanden ist und darüber gesprochen hat. Also da gibt's ja auch so eine richtige Community mittlerweile, die daraus entstanden ist, die sich da alle untereinander extrem supporten und auch die MeToo-Bewegung extrem nach vorne gebracht haben. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass wir das gemeinsam, vor allem gemeinsam schaffen können. So dieses eine 12-jährige Mädchen, wo dieses Video rumgegangen ist, die hat's alleine nicht hinbekommen. Aber sie hat's hinbekommen, weil sie ganz, ganz viele andere Frauen hinter sich hatte und ganz, ganz viele Supporter hinter sich hatte. Und das finde ich sehr schön. Und das zeigt auch die Geschichte, dass egal wie groß ein R. Kelly war oder egal wie groß irgendein Star ist oder war und wie viel Bedeutung wir dieser Person geben, dass einfach die Frauen, denen das passiert ist, am Ende stärker waren. Obwohl da so viel Geld dahinter war. Und das gibt mir irgendwie Mut. Ich glaube, deswegen habe ich die Geschichte auch mitgebracht. Ja, also das Positive, das ich damit rausnehme, und das habe ich ja jetzt auch schon mehr oder weniger gesagt, ist auf jeden Fall, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Egal wie viel Rückschläge, ich meine ganz ehrlich, als er zum ersten Mal da freigesprochen worden ist, da war das ja nicht wegen einer Person, sondern da ging es ja auch schon um mehrere Personen, die öffentlich gesagt haben, ich wurde vergewaltigt von R. Kelly und manipuliert und ihm wurde nicht geglaubt. Und das war so ein krasser Rückschlag für diese Frauen, als sie dann erfahren haben, dass dieser Typ wieder freigesprochen worden ist. Aber es hat sich gelohnt, einfach ja weiterzumachen. Und es hat sich richtig krass gelohnt, finde ich. Also allein dass so eine große Sache geworden ist, dass wir jetzt hier in unseren Zimmern irgendwo in Deutschland darüber sprechen und unsere positiven Sachen da rausnehmen können. Das zeigt ja schon, was es gebracht hat, dass diese Frauen, die waren für dich und für mich und für alle anderen stark. Und das macht mich irgendwie sehr happy, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Und es ist auch vollkommen okay, manchmal nicht mutig zu sein oder auch zu sagen, ich habe jetzt nicht die Kraft dafür und ich will das irgendwie anders aufarbeiten oder auch nicht. Absolut, das ist komplett in Ordnung und das lohnt sich auch, das kann sich auch absolut lohnen. Aber manchmal lohnt sich's eben auch, dran zu bleiben. Und das finde ich sehr schön an der Geschichte, an dem, was passiert ist. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du was Positives, was du damit rausnimmst?
Ja, also ich schließe mich dir in jedem Fall an. Also ich bleibe auch bei dem Thema Mut, dass es sehr oft leider auch bei mir persönlich in den letzten Jahren so war, dass ich immer gedacht habe, so Dinge, die ich für diesen Bereich Aktivismus und sexualisierte Gewalt tue, die tue ich so gerne und würde sie auch für immer unentlohnt machen und ehrenamtlich. Ich mache das, weil ich weiß, da tut mir selber auch gut, die Stimme für die Person gerade zu sein, die sie nicht hat und vielleicht auch niemals haben kann. Dann kann ich es positiv mitnehmen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, dass ein Täter freigesprochen wird. Dann, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn eine andere Person, die den gleichen Täter verklagt hat, nicht sprechen konnte und kurz vor Prozessbeginn ihren eigenen Prozess abgebrochen hat, als ich dann alleine stand und dann damals auch meine Prozesse geführt habe, weil es ein jüngeres Mädchen war, die einfach damals nicht die Kraft hatte. Und wenn ich daran denke, wie viele unsichtbare Personen wahrscheinlich daran beteiligt sind in diesem Fall, gibt mir das auf jeden Fall Aufwind, auch für alles, was so ab heute noch weiterhin bei uns kommt. Weil es einfach schön ist zu wissen, man ist wie so eine kleine Flamme oder vielleicht wie so ein Lagerfeuer. Und manchmal brennt auch alles um einen herum viel, viel mehr als ein in einem drinne. Und ich glaube, dass dieser Brand, wenn wir den positiv sehen und wir uns selber damit sehen als Flammen mehr, immer gut tut, um ein paar Funken wieder abzubekommen, um weiterzumachen und auch mal wieder das Feuer zu entfachen. Weil erstens, wir werden uns vor sexualisierter Gewalt nicht schützen können. Wir können präventiv agieren und auch eine gewisse Haltung dazu haben, aber wir werden uns nicht dafür schützen können. Ich finde es unfassbar sensibilisierend zu wissen, dass es auch okay ist, mal nicht mutig zu sein, dass es okay ist, mal keine Stimme haben zu dürfen, weil man sich einfach ausruhen möchte auch und erschöpft ist. Wir beide und Shen und alle Menschen, die sich für diesen Bereich vor allem für sexualisierte Gewalt stark machen, daran messen dürfen, dass Gerechtigkeit tatsächlich nicht im Gerichtssaal stattfinden kann. Nicht immer. Und vielleicht auch niemals wirklich stattfinden wird. Denn wenn wir das Gewicht der Gerechtigkeit, die im juristischen Bereich stattgefunden hat, diese Verurteilung und auch wie lange er dann im Gefängnis sein wird, gleichmessen mit dem an Grausamkeiten, was alles passiert ist, wird es niemals Gerechtigkeit geben. Aber den Frieden, den wir empfinden dürfen für diesen Fall, R. Kelly, zu wissen, dass eventuell Menschen da oben sind, nicht nur Aaliyah, sondern auch andere, die in der Zeit davon gegangen sind, leider, aus welchen Gründen auch immer, die zwar in der Zeitung manchmal so stehen, als ob dazu passiert ist, aber sei mal so dahingestellt. Ich wünsche mir, dass diese Herzen auch und diese Seelen das vielleicht spüren. Ich weiß nicht, was da so passiert, Leben nach dem Tod, aber ich hoffe, genau, aber dass es vielleicht so für die Hinterbliebenen immer wieder auch in Erinnerung bleiben wird, alles klar. Zumindest sind da Personen für die Verantwortung gezogen worden. Und vielleicht ist das die größte Warnung, die wir fürs Musikbusiness auch haben, dass es mit Macht und Geld einfach ist, Dinge zu vertuschen. Aber ich glaube, niemals möglich sein wird, die Dinge für immer zum Schweigen zu bringen. Weil es immer eine Person geben wird, die sich sagt, aber ich werde jetzt meine Stimme stark machen. Hashtag MeToo und was vor allen Dingen in Amerika auch in den letzten Jahren passiert ist in der Bewegung gesellschaftlich. Aber es schwappt auf jeden Fall über. Also diese Welle, die das losgelöst hat, die ist zumindest, so wie du schön gerade gesagt hast, auch bei uns hier am Mikrofon. Und für mich fühlt sich das gerade richtig gut an im Vergleich zum Anfang der Folge, weil ich echt gedacht habe, so boah,
ich wollte nicht ey,
was wird das eigentlich heute für eine Folge? Aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Also ich habe echt Schwitzerei gehabt und jetzt fühle ich mich total motiviert. Ich könnte jetzt Bäume ausreißen gehen.
Ja, schön, weil ich wollte dich gerade noch fragen, gerade im Vergleich zum Anfang der Folge, wo du noch meintest, ey, ich krieg schwitzige Hände, das triggert mich. Also erstmal danke, dass du da mit uns, mit mir durchgegangen bist.
Ja, danke
und,
dir auch.
Ja, deine Schlussworte fand ich auch richtig, richtig schön auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, es muss auch nicht immer diese eine Person sein, die sagt, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, sondern vielleicht ist das auch eine richtig starke, coole Olle, die sich denkt, Digga, dir zeige ich's jetzt, koste, was es wolle. Du hast mir versucht, alles zu nehmen und ich versuche dir jetzt alles zu nehmen. Egal, was der Beweggrund ist, es ist auf jeden Fall, es hat was gebracht und es bringt im kleinen Rahmen, zumindest im kleinen Rahmen, immer was. Und das ist toll. Also, und wie findest du unsere erste Aufnahme, Romina?
Sehr angenehm.
Ich fand es sehr toll, mit dir da durchzugehen.
Ja, wir backen auch noch. Wir dürfen backen. Wir dürfen
loslegen.
Backen und normalerweise gibt's Waffeln oder Crepe oder Pancake oder neuerdings auch Kuchen. Wie wir in unserer letzten Folge herausgefunden haben, gab es sogar Kuchen. Ich weiß gar nicht, ob wir da einfach mit weitermachen sollen. Also wenn es wirklich jemals ein Rezeptbuch geben wird, feel free, würde ich dich mal backen lassen, Elle, heute.
Also ich hätte gerne Cake Pops, wenn wir jetzt gerade schon so offen sind.
Ja.
Hier gibt's so ein kleines Café in Ulm und die haben mal Cake Pops gehabt und die haben sie nicht mehr. Und ich finde das ganz arg tragisch. Aber die waren so ummantelt mit Vanille. Und drin war es halt so cakeig und poppig. Und dann weißt du da halt rein. Und am liebsten hätte ich da drin wieder so ein geschmolzenes Kinder-Schokobon. Und ja, ich muss aufhören zu reden, sonst kriege ich wieder Hunger. Ich hasse es. Ich hasse es eigentlich zu backen am Ende der Folge, weil ich immer hungrig rausgehe.
Hast du denn noch was übrig heute von den Dingen, die schon da sind? Und du kannst gleich schnabulieren.
Ich hab einen Apfelstrudel gemacht heute. Und ich liebe es, Apfelstrudel zu machen. Darf ich kurz ausschweifen mit meinem Apfelstrudel?
Gerne.
Haben wir den Rahmen Apfelstrudel, ja. Also ich habe mit meiner Tochter Apfelstrudel gebacken und das ist echt so, wo man das macht an einem Tag, wo man frei hat, weil das hat auch echt 3 Stunden gebraucht, diesen 1,5 Kilogramm schweren Teig zu kneten und dann noch irgendwie 2 Kilo Äpfel zu schälen und dann noch so klein zu schneiden mit so einem Hobeldings. Und dann kommt auf den Boden, ne, so ein ganz großes Laken, weil dieser Teig so groß wird, dass man halt keinen Platz hat. Und dann rollt man das ein mit dem Apfel und mit Zimt und Zucker. Und ich habe eine Vanillesoße. Also das heißt, ich habe schon was heute, um es zu schlauen. Ich habe heute schon was, um meinen süßen Zahn zu befriedigen. Ja.
Ja, nee, also ich würde das auch nehmen. Ich liebe auch Apfelstrudel und ja, ist ein Workout. Definitiv. Also diese Pops, die du jetzt für unsere Folge gebacken hast, die sind in jedem Fall weniger aufwendig, würde ich behaupten. Finde ich aber gut, sehr gut sogar. Und freue ich mich, dass wir die haben. Das war's schon.
Das war's schon.
Jetzt müssen wir uns schon wieder verabschieden. Aber gut, wir hören ja wieder voneinander.
Ja, Gott sei Dank.
Da würde ich sagen, ja, tschüss.
Tschüss.
Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der Weiße Ring. Du bist nicht allein.